Wir stehen in Offenbarung 6 und kommen heute eigentlich zum sechsten Siegel. Aber ich möchte vorschlagen, einfach des Zusammenhangs wegen, für die, die nicht da waren letztes Mal, lesen wir nochmals ab Vers 1 und gehen dann zu Vers 12 mit der Betrachtung. Wer liest Offenbarung 6, 1 bis 17?
Und ich sah, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah, und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah, und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer vermag zu bestehen?
Vielen Dank. Wir haben bisher gesehen, Offenbarung 1, da wird uns Jesus Christus vorgestellt als der Auferstandene, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Kapitel 2 und 3 behandelt sieben Briefe an sieben Gemeinden, die zugleich eine prophetische Bedeutung haben, und zwar genau in der Reihenfolge, wie sie hier aufgeführt werden, Ephesus, Pergamus und so weiter bis Laodicea. Diese 7-Cent-Schreiben stellen die ganze Kirchengeschichte dar, in ihrem Ablauf, so wie sie stattgefunden hat, auch tatsächlich, und zwar von den Tagen der Apostel bis in die Endzeit, bis zur Entrückung der Gemeinde hin. Und Kapitel 4, da wird Johannes in den Himmel entrückt und er sieht dort nicht nur die Engel, Gott auf seinem Thron, sondern er sieht auch die 24 Ältesten. Wir haben gesehen, die symbolisieren die Gemeinde, die entrückt wird. Also ab Kapitel 4, Vers 1 ist die Offenbarung noch zukünftig. Wir leben zwar in der Endzeit und es haben sich bis heute über 175 Prophezeiungen über Endzeit in der Bibel bereits erfüllt. Aber das, was in der Offenbarung über Endzeit gesagt wird, ab Kapitel 4, das ist noch zukünftig. Die Gemeinde im Himmel, und dann sieht Johannes das Lamm Gottes, Jesus Christus, der das Buch mit den 7 Siegeln nimmt und öffnet. Das ist das Buch Gottes, der Ratschlüsse Gottes in Bezug auf die Gerichte, die über die Welt kommen sollen. Und wir haben dann gelesen heute, nochmals ab Kapitel 6, Vers 1, Jesus Christus, das Lamm, öffnet das erste Siegel. Und da kommt ein erstes Gericht, und das haben wir gesehen, dieser Reiter auf dem weißen Pferd, das ist der Antichrist. Der schlimmste Verführer aller Zeiten, der in der Zukunft auftreten wird, und zwar als Machthaber, als falscher Messias in Israel. Aber er wird verbündet sein mit dem Westen und wird eine weltweite Verführungsausstrahlung haben. Und dann haben wir das zweite Siegel bereits betrachtet, ein allgemeines Abschlachten, das eintritt. Das dritte Siegel, unter anderem Teuerung und Hungersnot. Und schließlich das vierte Siegel, das bringt sogar die Vernichtung von einem Viertel der Menschheit. Wenn man sich das überlegt, heute etwa 7 Milliarden. Gut, ein Teil wird noch entrückt werden. Aber dann ist das eine Größenordnung, was wir da so in wenigen Worten gelesen haben, Versen 7 und 8, aus der Sicht von heute, von wohl weit über 1 Milliarde Menschen. Also die Katastrophe, die da geschehen wird, übersteigt alles, was man je erlebt hat. Im Zweiten Weltkrieg sind etwa 70 Millionen umgekommen. Aber die Dimensionen werden in den apokalyptischen Gerichten alles, was man schon in der Weltgeschichte gesehen hat, so weit übertreffen. Und dann hatten wir das fünfte Siegel. Da sieht Johannes im Himmel die Seelen von Gläubigen, die in dieser Zeit nach der Entrückung das Martyrium, also den Tod um ihres Glaubens willen, erleben werden. Und jetzt kommt das sechste Siegel. Können wir kurz mal zusammentragen, was geschieht da?
Ein großes Erdbeben.
Jawohl, Vers 12, ein großes Erdbeben, dann... Jawohl, die Sonne verdunkelt sich.
Und der ganze Mond wie Blut.
Jawohl.
Und die Sterne fallen auf die Erde.
Jawohl, was bedeutet das? Die Sterne fallen runter. Kommen da Sonnen in Massen, also andere Sterne, auf die Erde runter?
Meteoriten?
Ja. Das ist übrigens auch noch heute im Tadschikischen die normale Ausdrucksweise. Wenn Meteoriten runterkommen und natürlich nachts kann das ein Feuerspektakel am Himmel ausmachen in extremen Fällen. Das nennt man in Tadschikisch, die Sterne fallen vom Himmel. Ja, das ist also ein ganz, ganz üblicher Ausdruck für Meteoren. Weiter, aber ich meine, die können verheerend sein. Was wir kennen, sind normalerweise ganz, ganz kleine Meteoren und Meteoriten, die runterkommen. Aber Anfangs des 20. Jahrhunderts ging ja ein recht großer Meteor runter in Sibirien und hat dort riesige Gebiete von Wäldern völlig verwüstet. Und das war also ein Mehrfaches von Hiroshima-Atombomben, was dort an Energie freigesetzt wurde. Aber in völlig unbewohntem Gebiet. Aber man muss mal die Berichte lesen von Leuten, die in Sibirien das aus der Distanz miterlebt haben. Unglaublich, so schreckenerregend. Aber wenn so etwas mitten in der Zivilisation runterkäme, nicht auszudenken, was das bedeutet. Und hier wird das so ganz kurz geschildert, fallen nieder auf die Erde. Weiter. Ja, der Himmel wird aufgerollt wie ein Buch. Eigenartiger Ausdruck, nicht wahr? Wie soll man das verstehen? Nun ist es ja so, es gibt eine ganze Serie von Stellen im Alten Testament, die sagen, dass Gott den Himmel ausdehnt und ausgedehnt hat. Zum Beispiel, können wir aufschlagen, Zacharja 12, Vers 1.
Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet.
Jawohl, da kommt dieser eigenartige Ausdruck vor, dass Gott den Himmel ausspannt. Und vielleicht noch eine Stelle dazu, in Jesaja 48, Vers 13.
Ja, meine Hand hat die Grundmauern der Erde gelegt und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Ich rufe ihnen zu, alle stehen sie da.
Jawohl, also auch da wieder. Gott hat den Himmel ausgespannt. Und vielleicht noch eine letzte Stelle, die ich zitieren möchte, aus Psalm 104. Liest jemand Verse 1 und 2, bitte?
Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Majestät und Pracht bist du begleitet. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke.
Ja, auch da wieder, ausspannt, aber noch mit dem Vergleich gleich einer Zeltdecke. Das ist natürlich wieder ganz typisch orientalische Sprache. Und Europäer müssen sich eben in diese Welt der Orientalen zurückversetzen, um diese Sprache zu verstehen. Also wie dehnt man eine Zeltdecke aus? Üblicherweise wurde ja die gemacht im Altertum aus Ziegenhaar, schwarzen Ziegenhaar, also zusammengewickelter Teppich, und den rollt man auf, ja? Und dann spannt man ihn auf. Und wer schon in einem Beduinenzelt war, das ist fantastisch, da muss man hinaufschauen und durch all die kleinen Öffnungen zwischen der gewobenen Zeltdecke kommt das Licht rein. Und es ergibt genau den Eindruck von einem schwarzen Nachthimmel und von unzähligen Sternen, die da scheinen. Also der Vergleich von der Zeltdecke und dem Sternenhimmel, dem Sternennachthimmel, ist ganz naheliegend, aber dann eben dieses Aufrollen. Und das ist ja so interessant, dass man erst in der modernen Astronomie im 20. Jahrhundert Hinweise gefunden hat, die man so interpretieren kann, dass sich das Weltall effektiv ausdehnt. Ich weiß, die berühmte Rotverschiebung, die man bei den meisten Galaxien feststellt von der Erde aus, die weisen darauf, die kann man so interpretieren, dass diese Galaxien sich von uns weg bewegen. Und Das wäre also ein Hinweis, dass das Weltall eben gestern kleiner war als heute. Eben, wenn alle Himmelskörper, alle Galaxien wegfliegen. Und das würde eben bedeuten, das Weltall wird ständig ausgedehnt. Und ich habe mich erst vorsichtig ausgedrückt, weil viele sagen, das ist ein eindeutiger Beweis, Rotverschiebung bedeutet das. Aber man muss es in Wirklichkeit vorsichtiger sagen, das ist eine mögliche Deutung. Es gäbe aber auch andere Erklärungen. Aber das Interessante ist, die Deutung ist gar nicht so schlecht, weil die Bibel das wirklich sagt, dass Gott den Himmel ausgedehnt hat und auch ausdehnt. Und eben von daher das Bild von der Zeltdecke, die man aufrollt. Ja? So dehnt Gott den Kosmos, das Weltall aus. Und jetzt hier wird gesagt, der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird. Mit Buch ist natürlich nicht ein gebundenes Buch gemeint, sondern eine Schriftrolle. Das ist genau das Gleiche mit der Teppichrolle. Ja? Also wie ein Buch, eine Buchrolle, die man zusammenrollt. Das heißt also, das würde darauf hinweisen, dass es zu kosmischen Umkehrungen kommt. Anstatt dass das Weltall sich ausdehnt, dass es zu einem Schrumpfen des Raumes kommt. Das heißt also, alle Ordnungen geraten aus den Fugen. Und so schrecklich, nicht wahr, was noch nicht gesagt wurde, Vers 14b, jeder Berg und jede Insel wurde aus ihren Stellen gerückt. Also das muss ein Erdbeben sein, das alles, was wir bisher erlebt haben, übersteigt. Nicht wahr? Durch die größten Erdbeben in den vergangenen Jahren, da hat man festgestellt, dass das sogar eben auf die Stellung der Erde einen Einfluss gehabt hat und sie verändert hat. Also ganz enorm, aber das wird noch viel schlimmer sein. Jeder Berg und jede Insel wird aus ihrer Stelle gerückt. Und wir wissen ja aus der Ölbergrede des Herrn Jesus, Erdbeben sind ein besonderes Zeichen der Endzeit, nebst vielen anderen Dingen. Und tatsächlich haben wir im 20. Jahrhundert etwa 140 ganz schwere Erdbeben zu verzeichnen, mit Schäden, die so gewaltig waren, man kann das nicht vergleichen mit früher. Natürlich gab es immer schon Erdbeben, aber es gab noch nie so viele Menschen auf Erden. Und darum sind eben verheerende Erdbeben viel, viel verheerender heute als in der Vergangenheit, in der Geschichte. Und zweitens kommt noch dazu, dass besonders die Gebiete auf der Erde speziell Erdbeben gefährdet sind, da wo jeweils zwei Kontinentalplatten zusammenkommen. Das sind genau die Gebiete, wo die Menschen im Allgemeinen arm sind und auch nicht erdbebensicher bauen können. Und darum waren so viele Erdbeben derart verheerend. Aber da muss man sich fragen, warum sind die genau dorthin gezogen, wo die Kontinentalplatten zusammenkommen? Also es ist einfach so. Und der Herr Jesus nennt diese Zeichen in Matthäus 24 Wehen der Endzeit. Und Wehen, wissen wir, die wiederholen sich ja immer wieder und werden in der Tendenz stärker. Und da sind wir jetzt in Offenbarung 6 nach der Entrückung. Und so werden die Erdbeben auch noch massiver werden, als was wir bisher erlebt haben. Und das ist ein Beispiel. Aber werden dann später in Kapitel 16 das Verheerendste noch erleben. Also erleben, vorweggenommen, erleben, wenn wir das lesen. Weil dort steht dann unmittelbar vor der Wiederkunft Christi, dass durch dieses Erdbeben alle Städte der Nationen fallen werden. Alle brechen zusammen. New York, Moskau, Bern, Berlin, alles. Jede Stadt. Auch Stuttgart. Und natürlich singen, ja. Aber ich will nur sagen, eben diese Zunahme wird stattfinden und das wird so verheerend sein bei dem sechsten Siegel. Wie reagieren die Menschen? Verse 15 und 16. Und zwar welche Menschen? Ja, alle. Was sagt der Bibeltext? Da steht ja nicht alle, sondern du hast das richtig interpretiert. Was steht?
Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge.
Ja, also was sagt der Text? Welche Leute? Du hast gesagt alle, aber man könnte es vielleicht noch anders umschreiben. Alle? Arm und reich, ja, alle sozialen Schichten. Oder oft denkt man immer die Privilegierten und dann die armen Arbeiter. Aber alle Schichten, von arm bis ganz reich, werden betroffen sein. Und dann lernen sie beten. Was beten die da? Fallt auf uns und verbergt uns. Das ist ein Gebet, nur einfach nicht an Gott gerichtet. Schrecklich, die beginnen plötzlich zu den Felsen zu beten und möchten sterben und sie können nicht. Und was auch auffällt, die realisieren, was jetzt für eine Zeit angebrochen ist. Was sagen sie nämlich? Warum sollen die Berge und die Felsen auf sie fallen? Jawohl, der Zorn des Lammes ist ja interessant, dass es so formuliert wird. Jesus Christus wird in der Offenbarung 28 Mal Lamm genannt. Und zwar ist es eben nicht das Wort Amnos, wie dort in Johannes 1, Vers 29, wo Johannes der Täufer Jesus Christus sah, unten am Jordan, und er sagte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Er sagte Amnos. Aber in der Offenbarung benutzt Johannes das Wort Arnion. Und Ion, das ist die Verkleinerungsform. In Schriftsprache ist das Chen, ja? Hänschen, das ist der kleine Hans. Und auf Schweizerdeutsch Li, ja? Hans Li. Und darum, Arnion, das entspricht auf Schweizerdeutsch Schöfli. Ja. Die Kinder nennen Schafe Schöfli. Auch die größeren Schafe, einfach wegen der Lieblichkeit des Tieres. Ja, niemand hat Angst vor einem Schöfli. Und dieses Wort wird verwendet hier. Und das drückt eben aus, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen und war bereit, ohne sich zu wehren, sich zur Schlachtbank führen zu lassen, um für unsere Sünden zu sterben. Und jetzt dieser Ausdruck, verbergen uns vor dem Zorn des Lammes. Das, in sich ist das ja eine Spannung, ja? Schöfli, das zornig ist, ja? Aber es ist so, der Erlöser, der Heiland der Welt wird jetzt zum Richter der Welt. Und anstatt eben Zuflucht in Gott zu suchen, suchen sie Zuflucht in der Natur. Na gut, man spricht ja heute von Mutter Natur. Und jetzt, wie soll die helfen? Fällt auf uns und verbergt uns. Und zwar eben vor Gott, dem Vater auf dem Thron, vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Und sie realisieren jetzt genau, welche Zeit gekommen ist. Gekommen ist der große Tag seines Zornes. Dieser Ausdruck, der Tag des Zornes, das bezeichnet die große Drangsalszeit. Die wird nicht beginnen mit dem ersten Siegel, sondern die wird beginnen mit dem siebten Siegel. Aber das sechste Siegel, das alle Ordnungen durchschüttelt, wird der Welt das Bewusstsein bringen, jetzt kommt dieser Tag des Zorns, von dem damals die Fundamentalisten immer wieder gesprochen haben. Ja, und schauen wir, woher dieser Ausdruck kommt, der Tag seines Zornes. Zum Beispiel in Zephania, das ist im Alten Testament, einer der kleinen Propheten. Jetzt wird es ein bisschen rascheln, bis alle das gefunden haben, aber es lohnt sich. Also fast am Schluss des Alten Testaments, gerade noch vor Malachi, Zacharia, Haggai, da kommt Zephania. Und Der Prophet versetzt uns in die Endzeit und sagt in Zephania 1, Vers 14, könnte jemand lesen bis Vers 18.
Nahe ist der große Tag des Herrn, er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn, bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Schofarschalls und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden. Denn am Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zornes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden. Denn eine Vernichtung, einen plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten.
Jawohl. Und Eretz kann man übersetzen mit Land oder mit Erde. Also ich übersetze hier, durch das Feuer seines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Denn der Tag des Herrn betrifft nach der Prophetie und nach anderen Stellen, die darüber sprechen, die ganze Welt. Und jetzt realisieren sie, jetzt ist die Zeit da, aber die Zeit der Gnade ist vorbei. Die Zeit der Gnade geht bis zur Entrückung der Gemeinde. Und dann wird es für die, die das Evangelium gehört haben, ab diesem Tag zu spät sein. Und wir müssen bedenken, dass die Offenbarung sich auch ganz besonders fokussiert, schon auf die ganze Welt, aber der besondere Fokus ist gerade auf Europa gerichtet. Auf das einstige römische Reich und das aus dem Grund, weil dieser Kontinent der Kontinent sein sollte, das war schon im Alten Testament angekündigt, der ganz besonders mit dem Evangelium des Messias erreicht werden sollte. Und so ist dieser Kontinent ganz besonders verantwortlich, der 2000 Jahre lang, das kann man von China nicht so sagen und von Indien auch nicht oder von Südostasien. Aber eben Europa hat das Evangelium so intensiv gehört und das Evangelium hat sogar unsere ganze Kultur 2000 Jahre lang enorm geformt und verändert. Und darum ist diese Kultur ganz besonders eben verantwortlich und all die, die das Evangelium gehört haben, für die geht diese Gnadentür zu mit der Entrückung der Gemeinde. Aber sie werden realisieren. Das ist jetzt. Das ist genau das, was in der Bibel stand. Was wir als Märchen abgetan haben. Ich möchte noch etwas sagen zu Zephania 1. So interessant, was da gesagt wird in 1, Vers 18. Nachdem gesagt wird, sie haben gegen den Herrn gesündigt, ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Kot. Da wird gesagt, auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können. Am Tag des Grimmes des Herrn oder des Zornes des Herrn. Ja, in 1. Petrus 1, Vers 18, also die gleiche Referenz wie hier, Zephania 1, Vers 18, aber 1. Petrus 1, Vers 18, da steht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern durch das kostbare Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. Und hier haben wir die Antwort, ihr Silber, ihr Gold wird sie nicht retten können. Nur durch das stellvertretende Opfer des Lammes Gottes können wir gerettet werden, aber durch Silber und Gold nicht. Und darum betont Petrus, ihr seid nicht erlöst mit Silber oder Gold, sondern durch das kostbare Blut Christi. Und hier wird betont, ihr Blut wird verschüttet, ihr Silber und Gold wird sie nicht retten können. Gut, das ist eine zufällige Beziehung. Nicht wahr? Kapitel und Vers einteilen, das wurde viel später gemacht und ist in dem Sinne eine mutwillige Einteilung, die einfach nützlich ist fürs Bibellesen. Aber so als Eselsbrücke kann man sich das gut merken, 1. Petrus 1, 18 und die Verbindung zu Zephania 1, 18. Ja, Gut, gibt es da noch Fragen zum sechsten Siegel? Ja. Ja. Ach so, ja, gut, aber ich meine jetzt zum Beispiel. Jawohl, also es ist so, der Mond wird wie Blut. Das ist ja ein bekanntes astronomisches Phänomen. Man nennt das Blutmonde. Ein Teil der Mondfinsternisse, die erscheinen so, dass der Mond dann wirklich blutrot erscheint. Das hängt damit zusammen, dass das Licht durch die Atmosphäre ausgefiltert wird, dass die anderen Farben und das Rot bleibt übrig. Und so gibt es diese typische Farbe der Mondfinsternis mit blutrot. Und dann, was die Sonne anbetrifft, die schwarz wird, eine Sonnenfinsternis kann nicht gleichzeitig stattfinden wie eine Mondfinsternis. Nicht wahr? Eine Mondfinsternis, die findet nur statt bei Vollmond. Und eine Sonnenfinsternis, die findet nur statt bei Leermond. Also da beim Blutmond, das ist so der typische Ausdruck für eine Mondfinsternis, aber bei der Sonne, die verdunkelt, das wird ein Naturphänomen sein, genauso wie der Himmel, der anstatt sich auszudehnen, wieder schrumpft. Und es ist ja so, der Herr Jesus hat das angekündigt, dass eben an den Himmelskörpern in dieser Schlussphase der Endzeit ganz besondere Zeichen geschehen werden. Wir können das kurz aufschlagen in Lukas 21. Liest jemand Verse 25 bis 27?
Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausenden und wogenden Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke, mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.
Jawohl. Also, der Herr Jesus hat in Lukas 21 zuerst die Zeichen, Endzeitzeichen beschrieben, die am Anfang der Endzeit schon eintreten werden, wie Massenkriege, Revolutionen, Erdbeben und so weiter. Und dann hier in Vers 25 beschreibt er in Verbindung mit den Himmelskörpern Zeichen, die dann ganz am Schluss kommen. Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Und da haben wir nochmals diesen Ausdruck, die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und das bestätigt nochmals genau das, was wir gesehen haben mit dem Himmel, der zusammengerollt wird wie ein Buch. Und das wäre mir, Erich, ein starkes Argument, dass man Offenbarung 6 nicht einfach symbolisch deuten soll, sondern dass das effektiv die Dinge sind. Genauso wenig symbolisch wie das Abschlachten und die Hungersnot und die Märtyrer, ja? Sondern eben, dass das wirklich so geschieht und das ganze Gefüge der Sicherheit auf dieser Erde durcheinander bringt, sodass die Menschen eben massenweise in Angst verfallen und nur noch eben sogar die Natur anrufen, da einzugreifen durch einen frühzeitigen Tod. Und also das wird ein Phänomen an der Sonne sein, diese Verdunklung, die aber nicht mit einer Sonnenfinsternis erklärt werden kann, sondern ein zusätzliches Phänomen, was für alle Menschen klar sein wird, also jetzt ist es nicht mehr wie früher. Ja, und dann kommen wir zu Kapitel 7.
Ja. Eine Frage. Und zwar, wir haben gelesen in Offenbarung 6 in diesem Zusammenrollen, in diesem Buch.
Ja.
Einen ähnlichen Ausdruck haben wir ja auch im Hebräer. Kapitel 1.
Ja, aber das ist nicht noch nicht das Gleiche. Aber du kannst es trotzdem aufschlagen und vorlesen. Ja, 1, Vers 12, ja?
Das ist meine Frage, zeichnet die, wie man das einordnen muss. Hier lesen wir, ich lese ab Vers 10.
Ja, genau.
Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst und sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Kleid und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören.
Also diese Verse beziehen sich wirklich auf das Ende des Weltalls. Und das wird erst geschehen nach dem tausendjährigen Reich, nach 2. Petrus 3, wird Gott sogar die Elemente im Brand auflösen. Und dann wird dieses Wort sich erfüllen, aber das wird auch eben mit dem Weltall so sein, quasi wie ein Gewand, das zusammengewickelt wird. Also da ist eine direkte Parallele, aber hier ist es noch nicht das Ende und trotzdem eben die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und es kommt zu diesem Zusammenrollen im Universum. Und das wird man beobachten können und wird merken, plötzlich ist alles auf den Kopf gestellt, alles umgedreht. Und so realisieren selbst die Atheisten, jetzt ist der Tag seines Zorns gekommen. Der Zorn des Lammes. Ja, gut, es reicht das als Antwort. Gehen wir weiter zu Kapitel 7. Jetzt kommt ein Einschub zwischen Kapitel 7, zwischen dem sechsten Siegel und dem siebten Siegel, das an Kapitel 8 erwähnt wird. Da beginnt es ja mit, und als es, das Lamm, das siebte Siegel öffnete. Jetzt kommt da ein Einschub in Kapitel 7 und da wird erklärt, eine Frage, die sich wahrscheinlich gestellt hat, schon bei Kapitel 6, Vers 9, ja, wenn es da Märtyrer geben wird, da wird es ja wieder Menschen geben, auch nach der Entrückung, die gläubig sein werden. Ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, die Tür der Gnade wird zugehen für die, die das Evangelium gehört haben. Aber es gibt noch etwa 2 Milliarden Menschen, die haben noch nie das Evangelium gehört. Und man schätzt, weitere 2 Milliarden haben es nie richtig gehört. Ja, man muss mal nach Thailand gehen. Die wissen vielleicht schon etwas von Weihnachten. Oder von, sagen wir, von Weihnachtsbaum oder irgend sowas. Aber keine Ahnung. Da kann man wirklich mit Leuten sprechen, die wissen wirklich von nichts. Ich habe einen Taxichauffeur gefragt, was stellen Sie sich vor, woher kommen diese Bäume und die Tiere und Sonne und Mond? Und dann hat er mich so angeschaut, während des Fahrens, ja, die können ja blind fahren, und so lieb angeschaut und hat gesagt, wisst ihr nicht? Ach, die Frage des Schöpfers, völlig unbekannt, man lebt einfach, aber woher die Dinge kommen, weiß ich nicht. Und Buddha hat ja auch gesagt, man soll sich nicht beschäftigen mit dem Anfang der Welt. Und buddhistische Priester, die sagen, wenn einer darüber nachdenkt, dann ist er nicht richtig erleuchtet. Ein Erleuchteter denkt nicht darüber nach, woher die Welt kommt. Aber einer hat mal einen buddhistischen Priester gefragt, aber haben Sie ja niemals darüber nachgedacht, woher das alles kommt? Und sagt, doch. Ja, aber eben, Menschen, die haben noch nie etwas gehört und ich habe ihnen dann erklärt, wir glauben an einen Gott, der das alles gemacht hat. Und dass dieser Gott uns Menschen liebt. Ja, aber eben, diese Leute müssten noch erreicht werden. Und das Wunderbare ist, dass die Bibel zeigt, selbst nach der Entrückung in dieser schwersten Zeit wird es noch möglich sein für solche Menschen zum Glauben zu kommen. Und jetzt Kapitel 7 zeigt uns, es wird eine Umkehr geben in Israel und auch unter allen Völkern der Welt. Das wollen wir mal lesen. Wer liest uns Kapitel 7 vor? Ein fantastisches Kapitel, nicht wahr? Als richtiger Kontrast zu diesen Schrecken, die wir da in den ersten Siegeln erlebt haben.
Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Asser 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.
Vielen Dank. Jetzt sehen wir, es wird zwei Überreste geben. Ein Überrest aus Israel, beschrieben in den Versen 1 bis 8, und ein Überrest aus den Nationen, aus den übrigen Völkern der Welt. Und jetzt schauen wir uns zuerst diesen Überrest aus Israel an. Da sind 144.000, die sich nach der Entrückung der Gemeinde in Israel bekehren werden. Das wird eine gewaltige Erweckung sein. Und das wird aber nur der Anfang sein. Diese 144.000 sind nämlich nur der Anfang. Schließlich in der großen Drangsal, das heißt, wenn dann das siebte Siegel kommt, das bestehen wird aus allen sieben Posaunen und sieben Schalengerichten, da wird sich in Israel schließlich ein Drittel der Bevölkerung bekehren. Sie werden Jesus Christus als Messias erkennen. aber die 144.000, die sind einfach die Vorhut. Und das wird deutlich in Offenbarung 14, da kommen diese 144.000 nochmals vor. Da werden sie aber schon beschrieben, am Ende der großen Drangsal, die 3,5 Jahre dauern wird. Und da wird Jesus Christus zurückkehren und wird sich auf dem Tempelberg Zion mit ihnen versammeln. Liest jemand Offenbarung 14, Vers 1?
Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirn geschrieben trugen.
Jawohl. Und dann noch Vers 4 dazu.
Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig.
Ja, jetzt heißt es da von ihnen, diese sind erkauft worden, am Schluss von Vers 4, als Erstlinge Gott und dem Lamm. Dieser Ausdruck Erstling bezieht sich auf eine Anordnung im Gesetz Mose. Man musste jeweils auf dem Bauernhof von allen Früchten musste man eine bestimmte Anzahl schon im Voraus, bevor die ausgereift waren, musste man die bezeichnen als Erstlingsfrüchte. Und wenn dann die Früchte ausgereift waren, man hat sie übrigens so mit einem kleinen Bändelchen, das man herumgebunden hat, hat man die bezeichnet und dazu gesagt, das sind Erstlingsfrüchte. Und dann, wenn die Ernte kam, da musste man diese Früchte zuerst ernten, vor allen anderen. Und die Erstlingsfrüchte, die musste man beim nächsten Besuch in Jerusalem beim Tempel abgeben, in einem Korb. Und so kann man sagen, die Erstlingsfrüchte, es war immer die Vorernte. Ja? Und diese 144.000, die werden also bezeichnet als die Erstlinge. Das ist nur die Vorernte aus Israel, 144.000. Aber dann, danach in der großen Drangsal, da werden sich noch ein ganzer Drittel aus Israel bekehren. Und wenn man sich das mit den heutigen Zahlen überlegt, wie viele Juden leben heute in Israel? 6 Millionen. 3 Millionen sind, die Zahl hat schon eine Bedeutung, 3 Millionen sind bisher eingewandert, ab 1882 bis heute. Aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 Ländern. Aber die haben wieder Kinder gehabt. Und heute ist es so, dass 6 Millionen Juden in Israel leben, also seit kurzem ist diese 6-Millionen-Marke überschritten worden, also zum ersten Mal jetzt mehr als irgendwo auf der Welt. Also auch die amerikanischen Juden sind endlich geschlagen worden. Die sind ja 5 Millionen plus. Und jetzt ist die Diaspora geschlagen, die größte Versammlung von Juden gibt es in Israel selbst. Aber eben ein Drittel, das wären heute 2 Millionen. Und so sieht man schon mal da das Verhältnis von 144.000, die Vorhut, und dann eben diese 2 Millionen plus, die sich in der Zukunft bekehren werden. Es ist ja so, in Römer 11 erklärt der Apostel Paulus, dass seit der Verwerfung von Jesus Christus als Messias über das Volk Israel eine göttliche Verblendung gekommen ist. Und so steht in Römer 11, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist. Können wir das kurz lesen? Und das erklärt auch, warum in den vergangenen 2000 Jahren so wenig Juden zum Glauben gekommen sind. Wegen dieser Verstockung. Liest jemand Römer 11, Vers 25?
Gracias.
Jawohl. Also Paulus erklärt, es muss, die Vollzahl der Nationen muss zuerst eingehen. Gott hat eine ganz bestimmte Zahl, die nur er weiß, die kann man nirgends in der Bibel nachlesen, festgelegt von Menschen, die aus allen anderen Völkern zum Glauben kommen sollten. Und wenn diese Zahl eingegangen ist, dann wird die Entrückung der Gemeinde geschehen. Und nachher wird Israel, das eben zum Teil Verstockung erlebt hat, eine Erweckung erleben, sodass dann eben zuerst die 144.000 zum Glauben kommen und dann der Drittel im ganzen Land. Und wir sehen mit den übrigen Völkern, und zwar eben da, wo sie das Evangelium gehört haben, geschieht genau das Umgekehrte. Wir haben gerade gesehen, eben Europa ist besonders verantwortlich. Und 2. Thessalonicher 2, Vers 11 sagt, in Verbindung mit dem Kommen des Antichristen, erstes Siegel, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie errettet würden. Da kommt also über diese Völker eine Verstockung, während Israel, das eine Verstockung erlebt hatte in der Vergangenheit, dann den Schleier weggerissen bekommt und da kommt es zu einer Erweckung. Und dazu gehören eben diese 144.000. Und die werden beschrieben als ganz besonders hingegeben und treu. Und die werden in dieser Zeit nach der Entrückung eben das Zeugnis Gottes übernehmen. Die Gemeinde ist weg. Dann wird Israel wieder das Zeugnis hier auf der Erde übernehmen, so wie es im Alten Testament war. Und Gott wird speziell diese 144.000 für sich als sein Eigentum auszeichnen, darum werden die versiegelt. Das bedeutet, sie gehören mir und niemand kann sie aus meiner Hand rauben.
Ja?
Gut, dass du diese Frage stellst, weil ich hatte gerade vergessen, das zu beantworten. Das wollte ich nämlich noch. Nein, eben, ich bin froh, ich habe es ja vergessen. Der Punkt ist der, in Römer 9 bis 11 geht es um das Thema Israel. Und da wird erklärt, die Nation als Nation hat den Messias verworfen. Aber trotzdem, ein Teil hat sich bekehrt. Das ist ein Überrest nach Wahl der Gnade, wird er da genannt. Und da wird eben erklärt, aber die Zeit kommt, Israel ist jetzt einfach auf der Wartebank, aber die Zeit kommt, wo Gott Israel wieder voll einsetzen wird und dann wird ganz Israel gerettet werden. Aber in dem gleichen Zusammenhang, Römer 9 bis 11, steht, können wir es aufschlagen, Kapitel 9, kannst du das lesen in Vers 27, was da steht. Also hier wird gesagt, so viel sie auch sein mögen, es wird nur ein Überrest gerettet. Und in Kapitel 11, der gleiche Schreiber schreibt, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie geht das zusammen? Logisch. Aber so ist das eben in der Mathematik. Da gibt es Dinge, die auf Anhieb ein bisschen schwierig sind. Und da ist eigentlich ganz einfach. In Sacharja 13, Vers 8 steht, dass in der großen Drangsalszeit, also während des siebten Siegels, werden in Israel zwei Drittel der Bevölkerung umkommen. Und ein Drittel wird überleben. Und der wird sich bekehren. Und Gott wird diesen Drittel als sein Volk anerkennen. Und dann ist, wenn nur noch dieser Drittel lebt, ist der Drittel ganz Israel. Das ist die Mathematik. Wenn der Drittel das Ganze ist, dann kann man sagen, ein Überrest oder ganz Israel. Ist alles korrekt. Also gehen wir in die Pause jetzt. Es ist 4 Uhr. Ich wurde in der Pause noch gefragt, im Blick auf den Begriff Blutmond in Kapitel 6, Vers 12. Weil im Moment geistert ja wieder mal so ein Endzeitthema im Internet rum. Es gäbe 2014 und 2015 vier Blutmonde. Und das stimmt. Also vier Mondfinsternisse. Und die würden genau auf jüdische Feste fallen. Passa im Frühjahr und Lauwittenfest im Herbst. Und dann im weiteren Jahr wieder. Und dann wird daraus eben geschlossen, das ist ein Endzeitzeichen und jetzt müsste etwas ganz Besonderes geschehen. Und es wird auch gesagt, diese Tetrade, das heißt diese Viererverbindung von Mondfinsternissen, das sei immer wieder aufgetreten in der Geschichte und dann seien ganz besondere Dinge in der Geschichte Israels geschehen. Jetzt muss man dazu noch Folgendes sagen. Ich habe schon erklärt, eine Mondfinsternis, die geschieht nur bei Vollmond, ja? Und eine Sonnenfinsternis geschieht nur bei Leermond. Und nun ist es so, dass im 20. Jahrhundert gab es 229 Mondfinsternisse. Und davon waren 81 total. Also wo nicht nur ein Teil der Sonne bedeckt ist. Und dann hat man, muss man sagen, das ist nicht so sehr selten. Ja? 81 in einem Jahrhundert ist also ein Phänomen, das recht häufig vorkommt. Aber was natürlich viel weniger häufig vorkommt, ist, dass es diese Serie von vier Mondfinsternissen in zwei Jahren, wie jetzt eben 2014 und 2015, und dann natürlich noch seltener, dass die genau auf jüdische Feste fallen. Wobei da muss man bedenken, dass sie auf jüdische Feste fallen, ist nicht so ganz verwunderlich. Denn das Passafest beginnt ja am 15. Nissan. Und der neue Monat wird ja im jüdischen Kalender eigentlich festgelegt durch den Neumond. Also Monatsbeginn ist Neumond, das wäre auch der ideale Moment für eine Sonnenfinsternis. Und das Passafest dann mit dem Monat, das ist genau die Zeit, wo eine Mondfinsternis geschehen kann. Ja, die ideale Zeit. Und das Gleiche gilt eben auch für das Laubhüttenfest. Das ist am 15. Tischri beginnt das. Und das ist genau Mitte des Mondmonats. Also dass eine Mondfinsternis dann genau auf das Fest fällt, ist von daher ziemlich wahrscheinlicher, weil die Feste eben gerade so eingerichtet sind. Aber es kommt dazu, man hat jetzt eben überall berechnet, wo in den vergangenen 2000 Jahren eine solche Serie von vier Mondfinsternissen in zwei Jahren stattgefunden haben. Und das war 162, 163 nach Christus, 795 bis 796, 842 bis 843, 860 bis 861, 1493 bis 1494, 1949 bis 50, 1967 und 68. Jetzt gibt es da ein paar Daten, die sind interessant, nicht wahr? Wann fand diese schreckliche Ausweisung, Vertreibung aller Juden aus Spanien statt? Das war 1492. Aber da muss man doch sagen, diese Serie war aber 1493 bis 94. Die hat nicht irgendwie das Ereignis angekündigt, sondern das wäre nachher erst geschehen. Aber Zeichen sind ja eigentlich da, um etwas anzukündigen. Und ist also nicht genau zusammengefallen. 1493, 94. Und dann 1949 bis 50, das wird dann auch gesagt, ja, das ist ja genau die Zeit der Staatsgründung Israels. Ja, aber das war 1948. Und dann kam diese Serie auch wieder erst nachher und nicht im selben Jahr. Und 1967, 68, dort würde es, das ist die Zeit des Sechstagekrieges, dort würde es etwa in die Zeit hineinpassen. Aber eben, es passt nicht so schön. Und dann kommt noch dazu, all die Daten, die ich vorhin vorgelesen habe, 162, 63, 795, 796 und so weiter, 842, 43, 860, 61, dort geschah nichts Besonderes. Und trotzdem war auch eine solche Viererserie. Also, da kann man nicht zu viel davon ableiten. Und es gab also, wie gesagt, in 2000 Jahren 54 Mal eine solche, überhaupt eine solche Viererserie. Und 7 davon haben jüdischen Festen entsprochen. Und das ist doch erstaunlich, das sind immerhin 13%. Bei 13% fällt es mit den jüdischen Festen zusammen, aber eben viele, diverse Male ist das geschehen und da war nichts Besonderes mit dem Volk Israel. Also, das sind nicht die Dinge, wo man sich darauf verlassen sollte und die man kolportieren sollte als das große Endzeitzeichen. Man sollte viel mehr das bringen, was die Bibel wirklich sagt. Das sind doch eindrückliche Sachen. Da, wo das Bibelwort sich eben genau erfüllt hat, diese über 175 Prophezeiungen über Endzeit, die sich nachweislich erfüllt haben, das sollte man den Leuten erzählen. Aber damit macht man eigentlich viel mehr Schaden. Und noch etwas, zwischen 100 vor Christus und 100 nach Christus gab es nie diese Viererserie von Mondfinsternissen. Also genau in der Zeit, in der Jesus Christus in die Welt gekommen ist, geboren wurde, da war gar nichts davon. Ja, also das ist leider wieder so etwas, man sieht in der Bibel, da liest man von einem Blutmond, übrigens auch noch in Joel 2, aber auch auf die letzte Endzeit bezogen, und dann will man plötzlich daraus etwas Großes machen. Und das ist so schade, weil am Schluss, wenn dann nichts Besonderes ist, wie Leute sagen, ja, seht ihr, das ist Endzeitprophetie. Die sagen mal so, und dann ist ja doch wieder nichts. Und wenn wir mal erfahren, da waren ja diverse solche Vierserien in der Geschichte, und da war nichts Spezielles. Und dann sagt man, ja, aber dort bei der Vertreibung der Juden aus Spanien, und dann merken die, aber das war ja eben ein Jahr nachher, beziehungsweise 2 Jahre nachher. Das bringt dann das prophetische Wort in Verruf. Und darum sollte man eben sich von solchen Dingen distanzieren. Aber eben, dass die Bibel spricht über Zeichen an den Himmelskörpern, ja natürlich. Und die werden aber so klar und deutlich kommen, dass die Welt aufgeschreckt werden wird. Ja. Ja.
Das sind alles Unterwanderungen von ganz anderen Leuten. Wir haben das genauso.
Ja, ganz genau. Und diese Leute, die eben mit solchen Dingen auffahren, die bringen dann das prophetische Wort in Verruf. Ja. Gut, aber jetzt fahren wir weiter. Das war nur so zwischendurch noch. Mit den 144.000. Jemand hat mir in der Pause eine Frage dazu gestellt.
Die Frage, ob die Juden in Israel sich zuordnen können, einem Stamm zuordnen können, ob man das weiß.
Also, ob die Juden in Israel sich einem Stamm zuordnen können, denn da haben wir klar gelesen, 12.000 aus dem Stamm, 12.000 aus jenem und so weiter. Es ist so, bis ins Jahr 70 nach Christus war das normalerweise jedem Juden möglich, genau zu sagen, aus welcher Linie er abstammt. Und zwar wurden die Geschlechtsregister zentral in Jerusalem gelagert. Und ich muss auch erklären, es gab damals eben Israeliten aus allen Stämmen. Aber nominell hat man damals die Israeliten Juden genannt. Weil der Stamm Juda war der führende Stamm, und so hat man sie nominell alle Juden genannt. Aber es waren aus allen 12 Stämmen waren Israeliten im Land. Und das kam so. Noch während der Königszeit gab es ständig Überläufer von den 10 Stämmen nach dem Süden zu den 2 Stämmen. Ich gebe so beispielsweise eine Stelle an, 2. Chroniker 15, das ist die Zeit von dem gottesfürchtigen König Asa, und da wird gesagt, in 2. Chroniker 15, Vers 9, und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge, die aus Ephraim und Manasse und aus Simeon bei ihnen lebten. Denn in Menge liefen sie aus Israel, das heißt aus den 10 Stämmen, zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war. Schön, nicht wahr? Und da haben wir also schon 3 Stämme dazu. Ephraim, Manasse, Simeon zu Juda und Benjamin. Und dann waren ja auch die aus dem Stamm Levi da. Da haben wir schon 6 Stämme beieinander, nur mit dieser Stelle. Und da möchte ich noch verweisen auf 2. Chroniker 2. Bei Jehiskia, Kapitel 30, Vers 10, bei König Hiskia, auch wieder ein Gottesfürchtiger. Und die Läufer zogen von Stadt zu Stadt durch das Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber man verlachte und verspottete sie. Doch einige Männer von Aser und Manasse und von Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Da haben wir wieder einen Fall von weiteren Stämmen, die eben übergegangen sind. Und es war so, dass schließlich von allen 12 Stämmen Leute da waren. Und jetzt versteht man, warum in Lukas 2, in der Weihnachtsgeschichte, die Prophetin Hanna, die war aus dem Stamm Aser. Die war aus den 10 Stämmen. Und der Apostel Paulus sagt vor König Agrippa in Apostelgeschichte 27, was sage ich, Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht, wir sagen im Tempel. Da geht er ganz klar vom 12-stämmigen Volk aus. Und der Jakobusbrief, der an messiasgläubige Juden gerichtet ist, beginnt so: Jakobus, Knecht Gottes, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Er richtet sich an die 12 Stämme. Das war identifizierbar. Mit dem Jahr 70, die Römer zerstörten Jerusalem und den Tempel, wurde auch das Archiv verbrannt in Jerusalem. Und in der Folge war es für die Juden ein Problem, zu wissen, aus welchem Stamm sie sind. Aber man hat besonders aufgepasst beim Priesterstamm, dass man in den Familien überliefert hat, woher man ist. Und so hat man eben festgehalten, auch später, als Familiennamen eingeführt wurden, hat man sich eben Levi genannt, Levin, Lewinsky, gibt alle Variationen, wenn man wusste, man ist aus dem Stamm Levi. Und die Leute, die noch in der Familie überliefert hatten, wir sind Priester, die haben sich Kohen genannt oder Kahane, Kahan oder auch Kogut und so weiter. Und dann gibt es auch sonstige Namen, von denen man weiß, das sind typisch für die aus dem Stamm Levi. Zum Beispiel erlebt man vielleicht eine Überraschung, der Name Fürst, Fürst, Furst. So hieß übrigens meine Großmutter mütterlicherseits. Das ist ein Name, der typisch ist für Stamm Levi. Also die haben das zum Teil schon so in den Familien überliefert, aber die meisten wissen das nicht mehr. Und es hat eben, dadurch, dass die Geschlechtsregister wegfielen, hat es eine Durchmischung gegeben. Aber Gott weiß trotzdem von jedem, aus welcher Linie er ist. Und natürlich gibt es überall Mischung. Aber Gott weiß, in dieser Linie geht es zurück auf den Stamm Simeon, da geht es zurück auf den Stamm Ephraim, trotz der Vermischung. Und er wird eben 144.000 zum Glauben führen, und zwar schön verteilt über die 12 Stämme. Das ist Gottes Souveränität. Und darum ist das eben keine Überraschung, dass da in Offenbarung 7 über Juden, die im Land Israel leben werden, die 12 Stämme erwähnt werden. Also unter den Juden, die zurückgekehrt sind heute nach Israel, da sind bereits alle 12 Stämme vertreten. Ja?
Eine Frage. Und zwar, warum ist hier der Stamm Dan nicht erwähnt?
Ja, es ist so. Es gibt ganz viele Register in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, wo die 12 Stämme erwähnt werden. Und kein einziges Mal ist es gleich wie das andere Mal. Jedes Mal anders. Aber es hat jedes Mal einen Grund. Zum Beispiel das erste Mal kommt es vor, als die Kinder Jakob und seinen Frauen geboren wurden. Und dort sind sie aufgelistet in der Geburtsfolge. Das ist eine mögliche Ordnungsweise. Und dann gibt es aber eben diverse weitere Listen, und jedes Mal hat es einen Grund, warum die Ordnung so und so ist. Und jetzt hier haben wir auch eine einzigartige Liste, und da fehlt der Stamm Dan. Und das hängt wohl damit zusammen, dass in 1. Mose 49 bei der Prophetie Jakobs über den Stamm Dan haben wir einen Hinweis, dass der Antichrist aus dieser Linie kommen wird. Dan ist eine Schlange am Weg, die den Reiter beißt und rücklings fällt, das Pferd beißt und rücklings fällt sein Reiter. Dan heißt Richter. Und der Antichrist wird als Richter und als Führer in Israel auftreten, als Schlange. Und der Stamm Dan fehlt unter den 144.000 Versiegelten. Aber das heißt nicht, dass aus Dan keine Leute errettet werden. Denn in Hesekiel 47, wo die neue Landverteilung Israels beschrieben wird im tausendjährigen Reich, da wird genau gesagt, welches Gebiet jeder Stamm erhalten wird, vom Süden Israels bis hinauf in den Norden, nach Galiläa und dann, übrigens bis nach Libanon und Syrien hinauf. Wir wissen ganz genau, wo jeder Stamm hinkommt, und da ist der Stamm Dan auch vertreten. Also Gott wird auch aus dem Stamm Dan Menschen retten, aber zu den 144.000 Versiegelten gehören keine Daniter. Und es ist auch interessant, dass in der biblischen Geschichte das erste Mal, wo Gotteslästerung in Israel auftrat, war das im Zusammenhang mit dem Stamm Dan, in 3. Mose. Und zum ersten Mal, wo dann Götzendienst aufgetreten ist, das wird im Buch Richter beschrieben, da spielte der Stamm Dan eine wesentliche Rolle. Und beides, Gotteslästerung und Götzendienst, werden auch die ganz kennzeichnenden Merkmale des Antichristen sein. Aber eben, das ist eine Erklärung dazu. Jetzt ist es so, ich habe gesagt, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren in den vergangenen 2000 Jahren. Aber wichtig ist nur zum Teil, nicht allem. Und darum, durch alle Jahrhunderte hindurch haben sich Juden bekehrt. Und jetzt kommt eben diese Prophetie, die zeigt, nach der Entrückung wird es eine ganz große Erweckung geben in Israel. Aber ich muss dabei noch erklären, in Jesaja 6 hatte Gott Jesaja vorausgesagt, dass er über Israel eine Verblendung bringen wird. Sie werden mit ihren Augen sehen und doch nicht sehen, mit ihren Ohren hören und doch nicht hören. Und das wird im Neuen Testament ganz klar bezogen auf diese Verstockung seit der Verwerfung des Herrn Jesus als Messias. Und dann fragt Jesaja, wie lange wird das dauern? Und die Antwort ist, die göttliche Antwort sagt, bis das Land von seiner Bevölkerung entleert ist. Und ist noch ein Zehntel drin, so wird auch dieser Zehntel vernichtet werden. Aber Gott wird einen Wurzelstock im Land lassen, und das ist die Hoffnung dann für die Zukunft. Und genau so ist es geschehen. In den vergangenen 2000 Jahren wurde das Land Israel in einem Prozess immer mehr entvölkert von den Juden. Durch Verfolgung, durch die Römer, später durch die Muslime, wurden die Juden immer mehr vertrieben, haben das Land immer mehr verloren. Aber es gab immer eine jüdische Minderheit, die im Land Israel gewohnt hat. Das ist ganz wichtig. Wenn man so heute mit Leuten spricht und die sagen dann schließlich, ja, diese Juden, warum gehen die nach Palästina? Das gehört doch ihnen gar nicht. Und was, gehen nach Palästina? Die waren immer da. Und natürlich wurden sie vertrieben. Aber durch wen? Durch die Europäer. Ja, die Römer. Das sind die Europäer. Und durch die Muslime. Und jetzt sagen die Europäer, was suchen die Juden da in Israel, ja? Also, die waren immer da, aber die wurden vertrieben. Und das ging immer weiter runter. Und der Tiefpunkt war erreicht um etwa 1800. Da gab es nur noch 5000 Juden im Land. Aber bald danach kamen die Einwanderungswellen. Und heute sind es wieder 6 Millionen. Und eben in Jesaja 6 steht, diese Verblendung dauert so lange, wie das Land entvölkert wird. Aber im 19. Jahrhundert kam die Wende. Da wurde es bevölkert aus aller Welt. Dann müsste eigentlich dort etwas geschehen sein. Und es ist genau so geschehen. Im 19. Jahrhundert begannen sich plötzlich Abertausende von Juden zu bekehren. Wie nie zuvor. Die Judenmission hat damals in Europa dermaßen Erfolg gehabt. Und da haben auch Rabbiner haben sich bekehrt. Und es gibt auch viele gute Bibelkommentare, die wir heute noch haben, von Juden und Rabbinern, die sich damals im 19. Jahrhundert bekehrt haben. Ein ganz bekannter ist Alfred Edersheim. Manche haben vielleicht schon Bücher von ihm gelesen. Es gibt ein ganz dickes Buch nur über Jesus Christus in den Evangelien. Und es gibt ein Buch über den Tempel, hat er geschrieben. Und so weiter und so fort. Fantastische Bücher wurden verfasst. Und das hat nicht aufgehört bis heute. Und wir rechnen heute, niemand weiß es genau, mit etwa 400.000 bis 500.000 Juden, die bekehrt sind. Weltweit. Und die glauben, dass Jesus Christus der Messias ist. Und man hört gut zu, die glauben an die Dreieinheit Gottes. Dass Gott einer ist, aber drei Personen in der Gottheit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die glauben an die Gottheit Jesu. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß, weil es gibt immer mehr Irrlehrer, die sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht richtig jüdisch, wenn man an die Gottheit Jesu glaubt. Ach was! Und wir haben ein ganz klares jüdisches, messianisches Zeugnis zur Gottheit Jesu. Aber das hat es noch nie gegeben in den vergangenen Jahrhunderten. Und das entspricht genau Jesaja 6. Aber wir müssen ganz gut unterscheiden. Die bekehrten Juden heute, die gehören zur Gemeinde. Zum Leib Christi mit allen gläubigen Nichtjuden. Und es ist nicht wichtig, ob man jüdische Vorfahren hat oder nicht. Wichtig ist, dass man bekehrt ist und Jesus Christus als einen persönlichen Retter kennt, als Messias für Israel und alle Völker. Und darum steht auch in Galater 3, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Die Abstammung spielt keine Rolle in der Gemeinde. Übrigens auch der soziale Status nicht. Da sind wir alle gleich. Das war schon bei den frühen Christen so, da konnte der Sklave neben dem Herrn sitzen in der Gemeinde. Kein Unterschied vor Gott. Ja, bitte?
Dann ist es ja nicht richtig, jetzt vom Staat Israel als dem Volk Gottes zu sprechen.
Ja.
Gottes heute auf der Erde ist, sind die Christen.
Ja, also ich wiederhole für das Mikrofon, für die Aufnahme. Also dann ist es nicht richtig, wird gesagt, dass man den Staat Israel als das Volk Gottes heute bezeichnet. Ja, natürlich nicht. Denn das Volk Gottes heute ist das himmlische Volk Gottes, die Gemeinde. Aber Israel, als irdisches Volk Gottes, schon im Alten Testament, ist nicht einfach für immer auf die Seite gestellt, sondern nur für eine Zeit. Und darum steht in Hosea 7 dieses Urteil Gottes über Israel, ihr seid Lo-Ami, nicht mein Volk. Gott hat dort einen Bruch gemacht. Aber in der Zukunft, das macht Hosea 1 und 2 eben klar, wird Gott dieses Volk wieder als sein Volk anerkennen und wird es nennen Ami. Anstatt dass gesagt wurde, Lo Ami, nicht mein Volk, wird gesagt werden, Ami, mein Volk. Und darum ist es so schön in Sacharja 13, Vers 8, wo ich schon erwähnt habe, also wird es geschehen im ganzen Land. Zwei Drittel davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber ein Drittel, wird dann weiter erklärt, der wird bewahrt werden durchs Feuer hindurch und dann wird der Gott anrufen und wird sagen, du bist der Herr, mein Gott. Und der Herr wird sagen, ihr seid mein Volk. Das ist auf Hebräisch Ami. Das gleiche wie in Hosea, mein Volk. Und das müssen wir ganz klar unterscheiden. Und eben auch unterscheiden, die bekehrten Juden heute, die gehören zur Gemeinde. Und wenn man das nicht unterscheidet, hat man ewig ein Chaos und ein Durcheinander in der Bibelauslegung. Und dabei sind die Dinge so einfach. Aber auf der anderen Seite darf man dann nicht vergessen. Und trotzdem leben wir bereits heute in der Endzeit und die Rückführung der Juden nach Israel, das ist Gottes Werk. Schon jetzt. Das ist nicht Menschenwerk, wie gewisse sagen. Nein, Ezekiel 36, da sagt Gott, um meines Namens willen, nicht wegen ihrem Verhalten, um meines Namens willen führe ich sie zurück in ihr Land. Und dann wird gesagt, und ich werde sie im Land reinigen. Und dann werden sie sein Volk werden. Also sie sollten in einem unreinen Zustand zurück ins Land, im Unglauben, aber die Wende kommt dann noch. Und diese Wende steht jetzt vor uns mit der Bekehrung der 144.000 im Land. Und das ist noch etwas Besonderes. Ich habe gesprochen von vielleicht 500.000 bekehrten Juden. Und auf 14 Millionen ist der Prozentsatz gar nicht so schlecht. Besser als Deutschland. Besser als die Schweiz. Nicht wahr? Ja, also ich glaube nicht, wir können sagen, dass wir diesen Prozentsatz haben. Von auf 14 Millionen, 500.000 echt bekehrter Leute. Das ist aber heute schon so. Aber muss ich sagen, die meisten sind in der Diaspora. Das heißt im Ausland. In der Zerstreuung heißt Diaspora. Und wenn ja, Jakobus habe ich erwähnt, Jakobus 1, den 12 Stämmen in der Zerstreuung, da heißt auf Griechisch in der Diaspora. Die meisten sind im Ausland und zwar in USA und Kanada. Und da gibt es auch viele Organisationen, die ganz besonders unter Juden arbeiten und unter Juden missionieren. Aber in Israel ist es ziemlich schwierig. Bekehren sich deutlich weniger. Das heißt also, der gesellschaftliche Druck in Israel selbst ist größer als im Ausland. Aber wir rechnen doch etwa mit 10.000 bis 15.000 messiasgläubigen Juden in Israel. Aber das ist noch weit weg von 144.000. Aber gut, wie dem auch sei, diese Gläubigen heute, die werden bei der Entrückung gehen. Und dann kommt die Erweckung, zuerst mit den 144.000 und dann mit dem Drittel. Und da möchte ich noch eine wichtige Stelle lesen aus Jesaja. Es gibt ganz viele Stellen im Alten Testament, die sprechen über den Überrest aus Israel oder der Überrest Jakobs. Können wir kurz mal aufschlagen, Jesaja 10. Vers 20. Könnte es jemand am Mikrofon ganz deutlich, nicht zu schnell, vorlesen?
Nur Vers 20, oder?
10, Vers 20. Und ich werde dann zwischendurch vielleicht mal unterbrechen.
An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Überrest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israels, stützen in Treue.
Jawohl, nur ganz kurz, an jenem Tag steht da. Das ist ein Ausdruck, der kommt so oft vor in der biblischen Prophetie. Bleib nur, wir brauchen dich. Beyom ist ein adverbialer Ausdruck und der hat den Sinn von zu jener Zeit, zu jener Epoche, in jener Epoche. Also Beyond meint ganz speziell überhaupt die Endzeit, übrigens schon unsere Zeit und auch was nachher kommt, das ist Beyond. Aber hier geht es natürlich jetzt gerade um die Zeit nach der Entrückung, zu jener Zeit, jener Epoche. Da werden Sie umkehren. Lies weiter, Vers 21.
Ein Überrest wird umkehren, ein Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel...
Bleib mal bis hier. Ja? Der Überrest, da haben wir jetzt diesen Ausdruck wieder. Und vorher, Vers 20, Überrest Israels, das Entronnene des Hauses Jakobs. Jetzt hier einfach der Überrest. Und der wird umkehren, das heißt sich bekehren. Und dann wird nochmals genannt, der Überrest Jakobs. Und zu wem wird er umkehren?
Zum starken Gott.
Weiß jemand, wie das auf Hebräisch klingt? Starker Gott. El-Gibor. Da muss das Herz gerade höher schlagen, oder? Das ist doch ein Weihnachtstext. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Jesaja 9, Vers 5. Und man nennt seinen Namen... Jawohl, wunderbarer Berater. Und dann?
Starker Gott.
Starker Gott, El Gibor. Wunderbarer Berater, starker Gott, das ist El Gibor, Vater der Ewigkeit und Frieden. Fürst des Friedens. Das sind immer Doppelnamen auf Hebräisch, ja? Und eben der zweite Name, starker Gott. Einmal hat ein Jude auf dem Bahnhof mir gesagt, ihr seid Götzendiener. Warum? Ja, ihr betet einen Menschen an. Oh. Aber dieser Mensch ist Gott. Und das steht in der jüdischen Bibel. Und dann sagt er, wollt ihr wissen, wo? Und da habe ich zitiert. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Dann ist es ein Mensch, wenn er als Kind geboren ist. Man nennt seinen Namen El Gibor. Wenn er heißt starker Gott, dann ist er Gott. Und noch ein paar andere Stellen. Und dann sagt er, Sie können gut reden. Das steht so in der Bibel. Und muss man sich das richtig vor Augen halten. Also in Jesaja 9 wurde schon erklärt, der Messias wird einmal geboren werden und er heißt starker Gott. Und jetzt, was steht hier in Kapitel 10? Der Überrest wird umkehren, nicht einfach so allgemein zum Gott glauben. Ja? So wie Heinrich Heine. Heinrich Heine, dieser Spötter im Spötterwald der Dichter, ist ja in seinen späteren Jahren, hat er zurückgefunden zum Gott seiner Väter, als Jude. Aber wir haben keine Beweise, dass er sich wirklich bekehrt hätte und Jesus Christus als Messias erkannt hätte. Aber da geht es wirklich darum, der Überrest wird umkehren zu El Gibor. Er wird Jesus Christus als Gott erkennen, als Messias und Gott erkennen. Das ist die wunderbare Botschaft hier. Weiter.
Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vernichtung ist beschlossen, einherflutend mit Gerechtigkeit.
Jawohl. Also da wird klar gesagt, das wird ja zitiert in Römer 9, haben wir vorhin gelesen. Wenn auch nur, wenn sie wieder ganz zahlreich wären wie der Sand am Meer, nur ein Überrest kommt schließlich zur Errettung. Es wird Vernichtung geben, das sind diese zwei Drittel. Aber wenn wir schon da sind, möchte ich vielleicht noch etwas Aktuelles anhängen. Und dann, was steht noch, Vers 24?
Denn der Herr der Heerscharen, vollzieht festbeschlossene Vernichtung inmitten der ganzen Erde.
Jawohl, und dann?
Darum, so spricht der Herr der Heerscharen, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, der dich mit dem Stock schlägt und seinen Stab gegen dich erhebt in der Art Ägyptens.
Mal nur bis dahin, da wird Assyrien erwähnt. Als der große Todfeind Israels in der Zukunft. Was ist Assyrien heute? Nordirak, wie kommst du darauf? Du kannst dich widersetzen, vielen Dank. Ja. Wie? Ja, ja. Ninive, Assur, diese Städte des alten Assyrischen Reiches, die waren eben in Nordirak, genau. Und also Nordirak muss noch eine große Rolle spielen in der Prophetie. Und gerade Jesaja ist voll davon. Da können wir jetzt kapitelweise lesen über Assyrien in der Endzeit als Todfeind Israels. Aber von Babylonien wird nichts gesagt als Todfeind Israels. Babylonien, das war der heutige Südirak. Mit den Städten Babylon und so weiter. Aber Nordirak, ja, Todfeind Israels. Und Gott sagt im Überrest: Fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, wenn er dich mit dem Stock schlagen wird. Und es ist so, dass das Assyrische Reich hat sich eben von Nordirak, ja, also in der Vergangenheit, über den Nahen Osten ausgebreitet. Zu einem sehr großen Reich, aber das Zentrum ist dort, in Nordirak. Und das, was die ISIS heute erobert hat, ist zum Beispiel gerade die Provinz Ninive. Die ist jetzt in ihrer Hand. Und Assyrien, die Beschreibung von Assyrien entspricht in Daniel 11, Verse 40 und folgende, dem König des Nordens. Ist identisch, was der König des Nordens dort macht, das macht in Jesaja Assyrien. Das heißt also, der Assyrer in Jesaja, übrigens auch zum Beispiel Micha, ist der gleiche Endzeitfeind wie der König des Nordens in Daniel 11. Und der König des Nordens in der erfüllten Prophetie war immer das Gebiet von Libanon, Syrien, Irak bis nach Pakistan. Und ausgerechnet dort wollen sie jetzt ein riesen islamisches Kalifat aufbauen. Und mit einer Brutalität, die man kaum in der heutigen Zeit so extrem gefunden hat wie bei ihnen. Das muss kommen. Und dieser Angriff, der dann beim siebten Siegel, das werden wir später sehen, von Norden her kommen wird und bei dem Israel überrannt wird und zwei Drittel umkommen werden, das wird der Assyrer verantworten, der König des Nordens. Also was sich da zusammenbraut, das passt exakt ins prophetische Bild der Bibel hinein. Und das war schon immer klar, eben Syrien, und zwar als Großsyrien, wird in der Endzeit auftreten, und zwar in diesem Gebiet. Das kann man in Kommentaren aus früheren Jahren nachlesen, und jetzt sehen wir genau in diesem Gebiet baut sich jetzt dieses brutale Reich auf. Aber der Herr sagt diesem Überrest, der umkehrt: Fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, wenn er dich mit dem Stab schlägt. Und jetzt, interessant, in Zion wohnt. Wo ist Zion? Jerusalem. Das ist ein anderer Name für Jerusalem. Und der Berg Zion, der liegt, das ist der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Und jetzt noch eine Stelle möchte ich zum Schluss lesen. Jesaja 37. Vers 31 und 32, da wird dieser Überrest auch vorausgesagt. Wer liest?
Und was vom Haus Juda entkommen, was übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und das Entkommene vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn, der Heerscharen, wird das tun.
Jawohl. Gott wird das bewirken, dass es diesen Überrest geben wird. Und wo geht die Erweckung los? Von Jerusalem und noch genauer? Zion. Ja, und zwar vom Berg Zion. Das ist der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Aber der war bis 1967 nicht in jüdischer Hand. Dann kam der Sechstagekrieg und da kam das in jüdische Hand. Aber auf dem Tempelplatz kann man ja nicht wohnen, ja? Aber dann gibt es diesen langgestreckten Südabhang, den Ofel, und danach auf der anderen Straßenseite die Davidsstadt. Und die war ganz arabisch bewohnt. Und in den vergangenen Jahren hat man ein Haus ums andere aufgekauft. Und das ist ja für Palästinenser ganz gefährlich, wenn die Häuser verkaufen an Juden, dann steht die Todesstrafe drauf. Und das hat man über Mittelsgeschäfte, über Mittler zum Beispiel in den USA gemacht, abgewickelt, plus wohnt ein Jude dort im Haus. Ein Haus um das andere wurde da aufgekauft und da wurde jetzt auch ein wunderbarer archäologischer Park daraus gemacht gleichzeitig, wo man Überreste vom Davidspalast sehen kann und den Tunnel von Hiskia und so weiter und so fort, den Siloa Teich, das ist alles da. Und die Bibel sagt, vom Berg Zion aus, dort wird diese Erweckung beginnen. Und das sind heute religiöse Juden, die daran interessiert sind. Und das ist doch ein Hinweis, dass offensichtlich dort die Erweckung ausgehen wird. Und dann kommt es zur Bekehrung der 144.000. Und das geschieht eben noch vor der großen Drangsal. Also in der Zeit dieser ersten sechs Siegel. Und da werden sie noch evangelisieren können. Und der Herr Jesus sagt, wenn ich noch zwei Minuten anhängen darf, in Matthäus 10, da hat er doch seine Jünger ausgesandt als Prediger durchs Land Israel. Und dann sagt er, seinen Jüngern in Matthäus 10, Vers 22 und 23, wer kann das lesen? Der Herr Jesus spricht da an seine 12 Jünger. Und die gehörten damals noch nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde gab es ja noch nicht. Die entstand ja erst in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten. Aber sie waren messiasgläubige Juden. Und die hat der Herr ausgeschickt, um in Israel zu evangelisieren. Und jetzt sagt er ihnen, ihr werdet mit dieser Aufgabe nicht fertig werden, bis der Menschensohn kommt. Und die Fortsetzung dieses Predigtdienstes von messiasgläubigen Juden wird eben nach der Entrückung seine Fortsetzung haben, in dem Überrest. Und der Herr sagt, sie werden gehasst werden, sie werden dann von einer Stadt in die andere gehen, auch verfolgt werden, aber sie werden mit der Evangelisation der Städte Israels nicht fertig werden, bis der Menschensohn kommt. Und so werden also diese 144.000 in der ersten Zeit diesen missionarischen Dienst tun. Sie gehören nicht zur Gemeinde, aber sie sind gerettet durch Glauben an den Sohn Gottes. Und sie werden ihn bekennen als El Gibor, Gott und Mensch in einer Person. Und dann werden sie eben diese Aufgabe erfüllen, aber dann kommt die große Drangsal. Und das werden wir nächstes Mal dann sehen. Wir kommen dann zu Kapitel 7 mit dem siebten Siegel. Dann beginnt die schlimmste Zeit. Und das ist die Zeit, die der Herr Jesus in Johannes 9 erwähnt, wo er sagt, wirket, solange es Tag ist. Es kommt die Zeit, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und das wird sein, wenn dann die große Drangsal losgeht. Dann kann man nicht mehr. Aber ich habe schon ein bisschen vorgegriffen. Da gehen wir nächsten Sonntag weiter. Ich möchte zum Schluss noch kurz beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns ein Wort gegeben hast und dass wir sehen, das Wort ist wahr. Und es ist so aktuell. Aktueller als die Zeitungen von morgen und übermorgen. Herr Jesus, danke, dass wir in deinem Wort auch erkennen dürfen, in welcher Zeit wir leben. Und hilf du uns, dass wir nicht schlafen und irgendwie dann plötzlich überrascht werden von diesen Ereignissen, sondern schenke uns Gnade, dass wir als wirkliche Nachfolger in deinen Fußstapfen treu vorangehen und diese letzte Zeit ausnutzen, um die Menschen zu dir zu rufen. Danke, dass du noch Gnade gibst, dass man jetzt errettet werden kann durch Umkehr, durch Buße und Glauben an dich. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt auch mit uns kommst für diese weitere Woche, die heute begonnen hat, und dass du uns Gnade schenkst, wirklich für dich zu sein und zu wirken, solange es Tag ist, eben bevor diese Nacht kommt, da niemand mehr wirken kann. Amen.